Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Jawohl, das war schon eine spannende Einleitung, oder? Aber noch kurz zum Outreach. Also ich freue mich schon so, Menschen zu begegnen, für unseren Ostergottesdienst einzuladen und so eine richtig gute Zeit zu haben, so eine richtig gute Zeit, eine Frühlingszeit auch zu haben. So, jetzt muss ich da schauen, mich noch hier aufzubauen. Vielen lieben Dank, Andreas, dass du mir da hilfst mit meinem Pult. Und ein paar Predigt-Props dürfen natürlich auch wieder nicht fehlen. Und zeitgleich werde ich euch noch ein bisschen in der Spannung halten. Ja, das ist perfekt. Vielen lieben Dank. Ganz wichtig, da noch meinen Timer zu stellen. Ja. Außer ihr sagt, ihr habt heute ein bisschen mehr Zeit. Da hat jemand Amen gesagt. Okay, das nehme ich. Jedes Amen ist 5 extra Minuten. Ne? Vor allem, wenn mein Timer mich da nicht im Stich lässt. So, wunderbar. So gut. Ja, ein Rucksack, ein Spiegel. Tja, ich möchte es ein bisschen spannend machen. Ein Handy legen wir auch noch her. Flugmodus. Ja, ganz wichtig. Was zum Trinken. Ich meine, das brauche ich sowieso. Ist sicher auch in der Wüste nicht schlecht, was zum Trinken mitzuhaben. So, geh auf. Gut. Ja, Wüstenzeiten. Unsere neue Predigtserie hinein in den Frühling. Aber wirklich, glaube ich, ein sehr wichtiges, ein sehr relevantes Thema. Vielleicht für den einen oder anderen, dem das auch neu ist, ein unangenehmes Thema. Du denkst dir vielleicht schon so, oh dear, was kommt da jetzt auf mich zu? Die gute Nachricht ist, Gott hat einen besonderen Plan in diesen Wüstenzeiten. Und das Spannende ist aber auch, dass wir eigentlich schon bewusst mit der Fastenzeit, die wir am 18. Februar begonnen haben, hier schon ein Stück bewusst oder geplanterweise in die Wüste losgestartet sind am Aschermittwoch. Und ich weiß nicht, wer da mit dabei ist und sich bereit erklärt hat, 40 Tage lang auf etwas zu verzichten oder sogar zu fasten. Ich habe da schon einige hören dürfen, die in unterschiedlichster Art und Weise, entweder Social Media oder schlechte Laune oder schwierige Menschen oder natürlich auch Essen fasten. Ich selber habe mich entschieden, wieder auf Kaffee, also Koffein zu verzichten. Einfach, weil mir das wehtut. Also die Teetrinker hier im Raum denken sich, ah, das ist nicht schwierig, auf Kaffee zu verzichten, aber mir tut das schon ein bisschen weh. Neben dem, dass ich einmal die Woche auch versuche, generell als einen Lebensrhythmus zu haben, zu fasten. Und ich möchte dir Mut machen, du kannst noch mit einsteigen. Vielleicht denkst du dir, ha, ich habe den Aschermittwoch verpasst. Bei mir sind es nicht mehr 40 Tage. Du kannst noch mit dabei sein. Und mein Tipp an dich, starte mit kleinen Schritten. Besser klein starten und durchziehen, als wie zu groß starten und dann nach 24 Stunden schon wieder aufgeben. Jedenfalls feiern wir oder die Kirche bereits seit 1000 Jahren diese Fastenzeit. Das ist doch krass, oder? 40 Tage vor Ostern, 40 Tage, die bewusst anders sind, 40 Tage, in denen auch wir bewusst das Kollektiv sagen wollen, hey, wir wollen da näher an Gottes Herz, wir wollen da tiefer schauen, wir wollen vielleicht auch ein Stück ehrlicher werden. Das hier ist Lewis, der hat mal die Fastenzeit wie folgt als eine Zeit des Staunens auch beschrieben, wo wir eben bewusst die Geräusche, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Illustration mit dem Lautstärkeregler des Fastens, bewusst die Umgebungsgeräusche leiser stellen, um Gottes Stimme zu hören, die, glaube ich, so wichtig ist, nicht nur in dieser Fastenzeit, sondern auch in dieser Zeit, in der wir leben, weil wir einen Gott der Beziehung haben, dem wir heute schon so schön zusingen durften. Und wir dürfen natürlich auch in der Zeit realisieren, da wo wir verzichten, wo es auch ein bisschen dann vielleicht mal auch wehtut, dass das Leben doch zerbrechlich ist, dass wir doch nicht alles im Griff haben, nicht immer die Kontrolle haben, auch nicht allwissend sind. Es ist nur einer. Und vielleicht ist aber auch genau das, dich auf sowas einzulassen oder auch bewusst hineinführen zu lassen, die Chance, eine echte Reife zu entwickeln in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben, eben, so wie das schon auch von Vorteil ist in der Wüste, die Wurzeln tiefer zu tiefer wachsen zu lassen auf der Suche nach Wasser. Fastenzeit ist jetzt nicht in erster Linie so nur ein Verzicht auf Schoko oder Social Media. Es ist ein Verzicht auf Selbsttäuschung. Ein Verzicht darauf, dann doch auch immer wieder neu sich zu denken, ich bin schon auch ein bisschen selbst mein Retter. Und ich habe es ja doch auch im Griff, mein Leben. Es ist ein Loslassen. Da hat mal ein Pastor aus Amerika Folgendes gesagt. Es gibt eben nur einen Ort, an dem Gott nicht wohnt. Und das ist in der Illusion. Weil Gott wohnt allein in der Wahrheit. Deshalb ist auch diese Fastenzeit oder Wüstenzeit eine Einladung, eben ehrlicher zu werden. Und dann gibt es noch dieses Wort, das uns auch begegnet. Das Wort Buße. Oh, und wir denken uns schon, oh, das ist so der Finger, der auf mich zeigt. Ja? Dieses Schäm dich oder jetzt musst du büßen. Ne? Aber die eigentliche Wortbedeutung hinter Buße ist eine innere Umkehr, ein Umdenken, Metanoia. Es ist da, wo du dich vielleicht verlaufen hast auch und jetzt dich in der Wüste wiederfindest, dass du die sanfte, leise Stimme Gottes hörst und er dir in Wahrheit begegnet und sagt, hey, dreh doch mal um. Schau, du hast dich da verlaufen, du hast da dein Vertrauen auf Dinge gesetzt, die nicht schlecht sind, aber am Ende des Tages nicht das sind, was dich tragen kann. Und ob das deine Finanzen sind, ob das dein Status ist, ob das dein Bildungsniveau ist, deine Beziehungen, am Ende des Tages ist auch so eine Wüstenzeit eine Einladung, eben Kontrolle abzugeben, umzukehren, genau hinzuschauen. Und in dem Sinne eigentlich, so schwierig dieses Wort Wüste sein kann, voll die Gnadenzeit. Seine persönliche Einladung von Gott an dich, wo er dich nicht klein machen will, sondern dich klar machen will. 40 Tage, in denen wir nicht religiöser werden, oh Hilfe, sondern ehrlicher, indem wir hinschauen. Und mit hinschauen meine ich, da auch reinschauen lassen, uns auch von ihm durchleuchten lassen, weil er meint es ja gut mit uns. Er ist vertrauenswürdig. Auf jeden Fall auch eine Zeit, wo wir nicht noch angestrengter uns durchs Leben mühen, sondern eine Zeit, wo ich meine, und da haben wir heute schon uns auch einüben dürfen, wo wir empfänglicher werden. Empfänglicher für seine Gegenwart, für sein Reden, empfänglicher für die Impulse des Himmels. Und am Ende, und das ist so die Überleitung, am Ende, da steht Ostern, also nach diesen 40 Tagen. Neues Leben, Auferstehung. Also zuerst so 40 Tage durch die Wüste, ja. Und dann gibt's ein wunderbares Ziel, das wir jedes Jahr neu auch in unserem Kalender haben dürfen. Ich finde das cool. Aber wieder zurück in die Wüste. Der Weg dorthin führt eben durch die Wüste. Und jetzt kommt vielleicht dieser Teil auch der Predigt, der den einen oder anderen schockt. Aber Gott führt dich in die Wüste. Ja, er selber führt dich in die Wüste. Es ist kein Zufall. Das dürfen wir wiederfinden im Leben von Jesus. Jesus selbst wurde in die Wüste geführt. Wir lesen Matthäus 4,1. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Boah, also ziemlich schwarz auf weiß, oder? Wer hat Jesus in die Wüste geführt? War es der Teufel? Nein, der Geist Gottes hat ihn dorthin geführt. Es war auch keine Zwangsversetzung des Vaters in die Wüste. Nein, er hat Jesus in die Wüste geführt. um etwas in ihm zu festigen. Etwas zu festigen, was er zuvor ausgesprochen hatte. Vielleicht erinnern wir uns an die Worte des Vaters, wo Jesus getauft wird durch Johannes, der Himmel aufreißt und diese Bestätigung kommt: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wird er versucht vom Teufel. Und wir wissen, wie die Geschichte endet. Jesus, er lässt sich nicht das Bein stellen. Aber vielleicht bist auch du gerade in so einer Wüstensituation und du erlebst es als einen Kontrollverlust. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, auf Gottes Seite gibt es keinen Kontrollverlust. Er hat den Überblick. Er ist bei dir. Und vielleicht möchte er dir das heute Morgen auch sagen. Da, wo du vielleicht auch gerade seine Stimme nicht so wahrnimmst, wo es so still scheint, so einsam. Wüste ist ein einsamer Ort, ein trockener Ort, ein beschwerlicher Ort vielleicht auch, je nach Situation, in der du bist, dass du wissen darfst, Gott ist in control in deinem Leben. Und die Einladung an dich ist: Vertraust du mir? Vertraust du mir in dieser Phase, in der du gerade drinnen bist? Und vielleicht fühlt sich das bei dir wirklich auch so an, wie bist gerade mit dem Handy unterwegs, hast ein Funkloch, ja, gibt's ja nicht. Wann kommt endlich in 300 Metern links abbiegen und es passiert nichts. Es ist wie tot, ja. Bist unterwegs und drehst dich im Kreis, aber in der Wüste geht es nicht darum, gleich wieder rauszukommen. Da ist leider kein WLAN. Ja? Aber was in der Wüste für dich vorbereitet ist, ist eine Begegnung. Eine Begegnung mit Jesus. Das ist, was auf dich wartet. Eine Begegnung, die dich im Moment schon verändert, aber vor allem, die auch darauf abzielt, auf das, was danach kommen wird. Weil Gott ist dabei, dich vorzubereiten. Und wir wissen, Jesus, er hat es geschafft, diese 40 Tage. Er widerstand dem Teufel, er musste fliehen. Und das Interessante ist, dass die Evangelisten da zum einen beschreiben, Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Aber dann lesen wir, er kam in der Kraft Gottes, in der Dynamiskraft Gottes aus der Wüste heraus. Wow! Also ist ziemlich gut, oder? Wenn ich, also jetzt im Falle von Jesus, 40 Tage lang nichts esse und mich abmühe und da eine Kraft Gestalt angenommen hat, die du nicht erarbeiten kannst. Eine Kraft, die sich entfaltet, weil er dich formen darf. Wenn er dich formen darf. Weil die Wüste, die hat natürlich auch andere Möglichkeiten. Die Wüste kann dich besser machen, sie kann dich aber auch bitter machen. In der Wüste kannst du dich im Kreis drehen und wir werden da gleich das Beispiel auch am Volk Israel hören. Du kannst dich im Kreis drehen, noch eine Runde, oder du kannst verändert rausgehen. Und das ist die Good News einer Wüstenzeit, weil du wirst nicht mehr derselbe sein nach der Wüste. Und manchmal ist aber auch nach der Wüste vor der Wüste, weil ein neues Abenteuer auf dich wartet und eine neue Tiefe auf dich wartet, weil Gott hat nicht aufgehört mit deinem Leben, in dir was zu tun. Und das, was er durch dich tun möchte, steht in Relation zu dem, was er in dir tut. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ihm da Vertrauen schenken. Dass wir aber auch lernen, weil es gibt halt eben auch ein warnendes Beispiel. Das hat schon Paulus dann im Neuen Testament, im Korintherbrief aufgegriffen und dabei einen Rückblick gemacht, weil ja die ganze Schrift, die ganze Bibel uns dient. Eben alle Geschichten und Ereignisse und auch die Beziehung, die Gott hier geführt hat mit seinem Volk. Und wir wissen, auch das Volk Israel wurde in die Wüste geführt. Und das war eine ziemlich spektakuläre Aktion. Über 1 Million Israeliten zogen aus der brutalen Sklaverei in Ägypten aus. Mit mächtiger Hand, nicht mit schwacher Hand, hat Gott sie herausgeführt, ihnen Mose gegeben als Anführer und der hat Zeichen und Wunder gewirkt. Der teilte das Meer, ließ Wasser aus einem Felsen hervorbrechen. Und, hallo, eine tägliche Versorgung von Manna vom Himmel? Also das ist nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, wie das damals geschmeckt hat. Ja? Aber ich kann mir vorstellen, wenn es so als Engelsbrot oder Himmelsbrot bezeichnet war, das war sicher ein gutes Frühstück, Mittag und Abendessen. Wir lesen sogar, dass sie ihre Kleidung, die sie anhatten, dass die nicht verschlissen ist. Die Schuhe, ich meine, das ist eine ziemlich übernatürliche Qualitätssteigerung deiner Schuhe und deiner Kleidung. Das braucht irgendwo Herrlichkeit. Das braucht irgendwo Gottes Initiative. Also wir sehen, Gott ist mittendrin in der Wüste. Doch es schien so, als würde es ihnen an nichts fehlen, außer einer Sache: Vertrauen. Sie hatten eigentlich alles, aber sie hat ihnen an Vertrauen gemangelt. Und da lesen wir, das ist herrlich zum Lesen, also ist einfach, da muss man schmunzeln, wenn man das liest, ja, weil man sich selber ertappt fühlt. Also ich mich zumindest. 4. Mose 11, 4b bis 6. Aber auch die Israeliten fingen wieder an zu jammern. Jetzt müsste man fast eine wienerische Übersetzung machen, zu raunzen. Und sagten, wer gibt uns Fleisch zu essen? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst bekamen. What? An die Gurken und Melonen, den Porree. Da kriegt man schon fast Hunger hier im Raum. Die Zwiebeln und den Knoblauch. Und jetzt ist uns ist jetzt der Appetit vergangen, denn nichts von all dem ist da. Hier sehen wir immer nur das Manna. Oh. Wir sind so arm. Es ist so schwierig. Es geht uns so schlecht. So schnell geht's, oder? Ich meine, die hat, ne? Ich würde das so vergleichen, so jeden Morgen ein frisches Bio-Roggenbrot eigentlich. Und beschweren sich, dass da nicht doch auch mal ein Croissant mit dabei war. So ungefähr fühlt sich das an. Aber wir sehen auch, und da komme ich zu meinem nächsten Prop, dass die Wüste uns etwas zeigt, nämlich diesen Spiegel unseres Herzens zeigt. Sie dient uns als Spiegel, sie macht sichtbar. In der Wüste wird sichtbar, wie fromm du wirklich bist. Wie sehr du wirklich vertraust. In der Wüste wird sichtbar, wie sehr du dann doch auf dein Geld vertraust. Da wird sichtbar, wie sehr du dann doch auf dein eigenes Können vertraust. Deine Expertise, dein Studienabschluss, vielleicht auch dein Beziehungsnetzwerk, dein Status. Da zeigt sich, was bleibt. Und es ist eine Beziehungseinladung. Dass eben nicht das bleibt, weil wir eigentlich eh wissen, dass das nicht bleibt. Dass nur einer trägt. Dass nur einer 100% vertrauenswürdig ist. Und sein Name ist Jesus. Und deshalb ist die Wüste kein Ort, wo irgendwie Gott dich quälen will. Es ist ein Ort, wo Gott dich befreien will. Wo er an deinem Herzensvertrauen arbeiten will, sodass das, was nach der Wüste kommt, dass du das auch tragen kannst. Dass du das, wenn du so willst, also wir sind ja alle Verwalter hier auf dieser Erde und Gott hat uns was anvertraut und manchmal gibt er uns in Stücken auch Dinge im Leben, um zu sehen, wie wir damit umgehen und ob wir es handeln können. Aber die Good News ist, Gott traut dir mehr zu, als du dir gerade zutraust. Aber dein Herz kann im Weg sein. Oder die inneren Festlegungen, die Prägungen, eben im Fall von Israel, ihre falsche Identität, die sie in Ägypten entwickelt hatten, die stand ihnen im Weg. Weil für sie war Ägypten nicht nur ein Ort, es war eine innere Haltung geworden. Man hatte halt eben gelernt zu funktionieren, so als Sklave und Sklavin. Zu überleben, sich im System einzurichten, sich selbst zu sichern. Ägypten hatte den Israeliten beigebracht, du bist nur so viel wert, wie du produzierst. Du bist nur sicher, wenn du kontrollierst. Und du bist nur jemand, wenn du funktionierst. Und genau deshalb war die Wüste nicht nur ein Zufall oder so, sie war ein Geschenk Gottes, um sie zu verändern. Es gibt so diesen Spruch, es hat einen Tag gebraucht, um Israel aus Ägypten herauszubekommen. Aber es hat dann 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus Israel oder aus den Herzen der Israeliten herauszubekommen. Ein Tag für den Auszug, 40 Jahre, um diese innere Haltung abzulegen, Befreiung zu erleben. Und das ist wie so ein schwerer Rucksack, mit dem sie da unterwegs waren. Ein schwerer Rucksack an Prägungen, an Lügen, an inneren Haltungen, die den Gedanken Gottes und den, vor allem den Perspektiven Gottes im Weg stehen. Sein Reich ist ein anderes Reich. Seine Möglichkeiten sind andere Möglichkeiten. Und deshalb ist es ihm so ein Anliegen, dass dieser Rucksack von diesen, ich habe da ein paar Steine mitgebracht, von diesen alten Gewohnheiten, Glaubenssätzen, Festlegungen, Lügen, können auch Flüche sein, eben dein altes Leben, Schritt für Schritt loszuwerden. Und das Coole ist, wo du bereit bist, dass Gott in deinem Herzen aufräumt, da entsteht Platz. Oh. Weil weißt du, wenn die Steine mal draußen sind, kann er was anderes reintun. Gott geht nicht nur her und sagt, hey, ich nehme das jetzt mal raus und hinterlasse ein Vakuum in deinem Herzen. Nein, nein. In deinem Herzensraum soll viel Platz entstehen für seine kostbaren Wahrheiten, für seine kostbare Liebe, für den kostbaren Dienst an anderen Menschen. Aber das geht nur, wenn wir bereit sind, loszulassen. Das geht nur, wenn wir bereit sind, uns voll darauf einzulassen, so zart es sein kann in der Wüste. Aber ich ermutige dich, da nicht zurückzuhalten. Die Wüste hätte das Herz der Israeliten noch viel, viel mehr verändern können, wenn sie es auch zugelassen hätten. Und das ist so die persönliche Einladung an jeden Einzelnen von uns, dass wir durch Jesus, das ist ja eine Gnade, alles haben, um Menschen des Vertrauens zu werden. Und ich sage bewusst zu werden, weil Vertrauen in Gott ist nicht ein Ziel, das ich irgendwann erreicht habe, so jetzt habe ich den Glauben 2.0 oder den Glauben 3.0, sondern Vertrauen ist eine Beziehungsreise. Das geht durch Phasen, so wie das Leben durch Phasen geht. Das geht durch ein Ringen. Und wir sehen in der Bibel, wenn wir einen Jakob sehen, der mit Gott ringt und andere Charaktere sehen, die ringen, dann sehen wir auf der anderen Seite dieses ehrlichen Ringens auch den Segen und die Freisetzung von den Versprechen Gottes. Und damit verbunden möchte ich sagen, es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, auch in dieser Wüstenzeit mit Gott zu ringen, ja, aber dann verändert herauszugehen und zu bekennen, dass Gott genug ist. Dass er wirklich genug ist. Wir sagen das so, oder? Gott ist genug. Aber wenn wir dann merken, dass Sicherheiten weg sind, wenn wir merken, ich habe es gerade echt nicht mehr unter Kontrolle, Gott ist genug. Ist schwieriger, oder, zu nehmen. Aber es ist immer wieder neu, die Einladung. Gott ist genug. Der Autor Gerald May, der sagte mal, Erwartungen sind vorsätzliche Enttäuschungen. Spannender Satz, oder? Nun, Erwartungen sind nicht schlecht, aber ungeprüfte Erwartungen können Gott auch zu meinem Erfüllungsgehilfen machen. Weil manchmal beten wir und handeln wir im Namen Gottes, aber eigentlich beten und handeln wir im eigenen Namen. Weil wir wollen, dass Gott ein bestimmtes Problem aus dem Weg schafft, anstatt vielleicht selber durch ein verändertes Handeln die Antwort dieses Problems zu werden. Könnt ihr mir ungefähr folgen. Und deshalb ist auch so wichtig, Erwartungen zu prüfen. Vor allem dann, wenn wir merken, jetzt macht Gott gerade nicht so, wie ich es will. Und dann ist Wut da, Angst, Enttäuschung. Gott, du bist so gemein. Aber Gott wäre gemein, wenn er alle unsere Gebete erhören würde. Mal überlegt, dann gibt es mich vielleicht gar nicht mehr. I don't know. Wenn jemand was Böses denkt, auch über mich, oder ich, über wen, und das ausbete, oh, hallo? Deswegen möchte er unser Herz berühren und verändern. Die Frage ist also nicht, ob wir durch eine Wüste gehen. Die Frage ist, was lassen wir dort mit unserem Herzen geschehen? Und da ist spannend, TED Wüste, wo wir auch dieses Buch empfohlen haben. Gott Vertrauen in Wüstenzeiten. Er hat Folgendes gesagt, früher wollte ich nur raus aus der Wüste. Heute weiß ich, es geht nicht darum herauszukommen, sondern darin Gott zu vertrauen. Oh. Ist auch wieder so einer der Sätze, die sich cool anhört, aber extrem schwierig ist. Oder? Schwierig. Stille. Stille. In die Stille zu gehen. Manchmal echt herausfordernd. Weil wir möchten ja manchmal Dinge ankurbeln, selbst ankurbeln und uns selbst aus der Situation herauskurbeln. Und das kann auch gut gemeint, auch gut gemeint charismatisch sein. Wo Gott sagt, nein, bleib. Bleib, bleib, weil da ist etwas, was ich in dir machen möchte. Die Wüste, die kann dich also bitter machen oder sie kann dich besser machen. Und niemand wird stärker, weil er am Fitnessstudio vorbeifährt, oder? Oder gibt es da wen im Raum? Sonst bitte melden, weil das wäre eine spannende Erkenntnis. Ja, Wachstum passiert tatsächlich unter Widerstand. Und das war auch ein Grund, warum damals die Wüstenväter, die wurden sogar so benannt, dieses Wachstumspotenzial in der Wüste, in der Stille, in der Einöde, auch in dem schwierigeren Kontext erkannt haben, um sich immer wieder bewusst zu besinnen. Weil wenn man so im Speed of Life unterwegs ist, man merkt manchmal gar nicht, dass man eigentlich komplett irgendwo unterwegs ist. Ist das schon mal passiert? So im Trubel, im Eifer des Gefechts, in der Beschäftigtheit des Lebens. Und die haben gesagt, na, wir gehen bewusst in die Wüste. Boah, ja. Auch deshalb, um die kirchengeschichtlichen Entwicklungen, die damals, die ersten 3 Jahrhunderte passiert sind und hier Christentum von einer verfolgten Gemeinschaft zu einer staatsanerkannten, privilegierten Gemeinschaft geworden ist, da haben sie gesagt, hey, wir wollen nicht von Privilegien leben, so schön die sind, auch als Kirche. Wir wollen davon leben, in die Tiefe zu gehen. Weil das Leben ist in der Tiefe. Das Leben ist in der Tiefe. In der Tiefe deiner Wurzeln, die du ausstreckst und eben sagst, Gott ist genug. Und die waren bereit, dass ihnen das was kostet, die Nachfolge Jesu. Nun, trotzdem so richtig planen kannst du Wüstenzeiten auch nicht. Keiner postet sie gern auf Social Media. Irgendwo Posting schon mal gesehen, ich nicht. Sie kommen auch meist unerwartet. Man merkt es dann oft auch erst, wenn man in der Wüste drin ist, dass irgendwie, oh, ich bin irgendwie verlaufen. Und dann ist eigentlich eine Gnade, dass ich das merke, aber eben auch eine Beziehungseinladung. Mein erstes Jahr als Hauptpastor, so, ich habe 2019 im November übernehmen dürfen, das war begleitet von Covid-Pandemie, ein Unwort. Und das war eine wahnsinnig schwierige Wüstenzeit für mich. Natürlich für viele von uns. Etwas, wo Kontrollverlust an der Tagesordnung war, sich täglich zu orientieren, welche Maßnahmen gerade sind sinnvoll und umzusetzen, etc., etc. Craziness pur. Und so wie das ist auch bei Krisen, Krisen sind Verstärker. Auch Verstärker von dem, was vielleicht früher oder später auch an die Oberfläche kommen sollte im Herzen. Und so habe ich das erlebt, dass ich da permanent im Überlebensmodus war, eben in der Wüste. Und das war schwierig. In der Zeit kamen dann auch Motive und fehlgeleitete Bedürfnisse an die Oberfläche. Und ich hatte dann so, das war so ein Gnadenimpuls des Heiligen Geistes im Dezember 2020 herum, wo ich auf ein Buch aufmerksam gemacht worden bin. Und da ging es ganz stark um dieses Thema und um auch die inneren Antreiber und Festlegungen und wie wir schon auch imstande sind, manchmal Gott so. Also wir versuchen es, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und ich lese so dieses Buch und merke, boah, ouch, ouch. So Kapitel für Kapitel, ouch. Da ist was fehlgeleitet, da habe ich mich verkrümmt, da ist Angst, da ist das. Und es ist wie eine Herzensoperation, wo alles freigelegt wird zuerst mal. Und das ist nicht schön, absolut nicht schön. Das ist nicht angenehm. Also ich hoffe, du hörst mich auch heute nicht falsch. Das ist nicht lustig auch. Aber auch da wieder, wenn wir immer nur der Stimme folgen würden, wo es lustig ist, wo es angenehm ist, I'm sorry, dann wird sich auch nichts verändern. Und ich habe so gemerkt, boah, am Ende stehe ich oder sitze ich so da und da ist nichts. Also nicht viel, das übrig blieb. Außer Gott. Und ich hatte dann so, ich glaube, es war 6. Jänner 2021, wie so ein Reset-Moment. Und ich saß da in meinem Raum alleine, es war still. Und ich habe so gesagt, Gott, ich gebe auf, W.O., du kannst mein Leben wieder neu haben. Ja. Es tut weh, es ist nicht schön, aber ich legte das hin. Und das war dann wie ein Reset-Moment. Gottes Gegenwart kam so stark in den Raum. Und es war nicht eine verdammende Stimme, eine runtermachende Stimme. Es kam auch nicht gleich ein Auftrag oder so. So, jetzt machst du das, Benjamin. Es war einfach nur seine Liebe in Reinform. Und ich habe geweint. Und dann war das Jahr 2021 wie so ein Einübungsjahr von neuen Wahrheiten. Und oft hat mein Gebetsleben in dem Jahr so ausgesehen, dass ich in meinem Raum bin, so meine Zone, mich hingesetzt habe und einfach still war. Und er kam mit seiner Gegenwart. Und ich sage nicht, dass jetzt dein Gebetsleben immer so sein muss. Still sein und that's it. Das meine ich nicht. Ich weiß nicht, was es für dich ist, dass es bedeutet, Kontrolle abzugeben. Für mich war es, still zu sein. Für mich war es, zu warten. Für mich war es, loszulassen. Vielleicht ist es für dich auch, einen Schritt zu gehen, initiativ zu werden. Aber ich glaube, heute Morgen ist so diese Einladung, ihm zu begegnen. In deiner Wüste. Und zu erleben, was er da Schönes in dir machen möchte. Und vor allem zu vertrauen, dass da auch ein Ende ist. Ein Nach der Wüste. Ein Promised Land. Oder ein Teil deines verheißenen Landes. Gott hat gute Pläne, hat gute Absichten für dein Leben, die nicht nur ein Segen für dich sein sollen, sondern für die Menschen um dich herum. Doch der Segen in deinem Leben und für die Menschen um dich herum steht in Relation zu dem, was Gott in deinem Herzen tun darf. Und dieses, dass er tun darf, ist auch verknüpft damit, ehrlich zu werden, hinzuschauen, loszulassen. Und dazu möchte ich einen Moment schaffen oder Raum schaffen dafür und uns einladen, gemeinsam aufzustehen und wirklich, ja, diese Einladung aussprechen. Wenn du heute hier bist im Saal und spürst, ich möchte ehrlich werden, ich möchte diesen Moment nützen, auch das zu zeigen. Und was meine ich mit zeigen? Ich meine damit, für mich beten lassen. Weil Wüste musst du nicht alleine auch erleben oder durchleben. Ich meine, keiner von uns kann sie dir wegbeten oder wegnehmen, aber wir können einander begleiten, auch durch Wüstenzeiten. Und da ist die Einladung an dich heute Morgen, wenn du das bist hier im Saal und du sagst, ja, ich möchte, dass jemand für mich betet. Ich mache mich verletzlich. Dann komm nach vorne und ich möchte wirklich den Raum hier eröffnen für Gebet. Dich einladen, hier diesen Zuspruch zu bekommen. Eben nicht unbedingt, dass die Wüste dann weg ist, aber dass Gott, der ja ohnehin in deiner Wüste ist, dass er dir erscheint, begegnet. Weil das ist die Wahrheit. Gott ist bei dir. Gott ist mit dir. Und Gott ist dir nicht nur einen Schritt voraus, er ist dir viele Schritte voraus. Er kennt deine Zukunft. Er kennt dich durch und durch. Und er will dich dorthin führen, wo du dir vielleicht selber nicht mal zutraust, dass er dich hinführen könnte. Er hat gute Pläne für dein Leben. So gute Pläne. Eine so gute Zukunft. Er hat Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Oh, ihr Lieben, ich lade euch ein, nach vorn zu kommen und ich werde einfach hier so begleitend beten und auch wenn da der ein oder andere Eindruck ist, diesen Teil und ich bete jetzt einfach, Geist Gottes, dass du diesen Raum hier füllst mit deiner Gegenwart inmitten von dem Ort, an dem wir stehen. Und ich bete der Geist Gottes für dein persönliches Wirken. Ob jetzt in der Reihe, ob jetzt hier vorne. Heiliger Geist, ich bete, dass du auch am Livestream, wo ich jetzt nicht die Möglichkeit geben kann, nach vorne zu kommen, dass du dort wirksam bist, dass du begegnest und dass vielleicht sogar diese Begegnung mitten in der Wüste, so wie im Endeffekt auch Mose eine Begegnung in der Wüste hatte, eine Wegmarkierung darstellt. Du darfst uns neu markieren, Heiliger Geist. Wir sagen, du bist genug. Du bist genug auch in diese Season hinein. Das wollen wir sagen und ausbeten als Wunderwerk. Da, wo wir so ermutigt sind vom letzten Wochenende, da machen wir uns auf und sagen, Heiliger Geist, fülle du die Kammern unseres Herzens neu, wo wir auch dir erlauben, die Steine rauszuräumen. Jesus, hey, wenn du hier bist und persönliches Gebet willst, komm nach vorne. Komm nach vorne, wir wollen wirklich diesen Gebetsmoment schaffen. Und wenn ihr seht, wenn jemand von Gemeindeleitung oder auch Ministry-Team einfach auf die Person zuzugehen, für sie zu beten. Wir wollen hier einen Ort schaffen, wo du begegnen kannst, Jesus. Auch wenn du heute hier im Raum bist und sagst, hey, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, dann möchte ich dir die Einladung aussprechen, Ja zu ihm zu sagen. Und ich habe eine gute Nachricht. Er hat bereits Ja zu dir gesagt. Er hat vor 2000 Jahren Ja zu dir gesagt. Er ist für dich persönlich ans Kreuz. Er ist für dich persönlich auferstanden. Du musst nicht darauf warten, dass er eine Bewegung macht. Er hat Ja zu dir gesagt. Und die Einladung steht heute Morgen, Ja zu ihm zu sagen. Und wenn du das bist hier im Saal oder am Livestream, ich möchte dich einladen, ein mutiges Bekenntnis abzulegen. So wie du es eingeblendet hast, Jesus als deinen Herrn zu bekennen. Zu sagen, hey, ich gehe vom Thron meines Lebens und lass ihn auf den Thron meines Lebens. Wenn du das heute bist hier im Saal oder am Livestream, ich lade dich ein, das mit mir zu beten, okay? Und ich lade dich aber auch ein, im Anschluss darauf zum Ministry-Team zu kommen, für dich beten zu lassen. Wir würden dir auch so gerne ein Heft schenken. Ich habe Ja gesagt. Deine ersten 21 Tage im Glauben an Jesus. Und wenn du das bist, bete mit mir einfach mit als eine Unterstützung. Jesus, ich komme vor deinen Thron und ich mache Platz. Ich mache Platz für dich, weil ich erkenne, dass mein Leben nicht langt. Und ich erkenne, dass mein Leben voll ist mit Steinen, mit schlechten Dingen, Sünde, Zielverfehlung. Und ich leg's ab vor dir. Ich leg's ab vor dir und bitte dich, fülle du mein Herz mit Freude. Fülle du mein Herz mit Vergebung. Aber vor allem sei du der Herr meines Lebens. Ich glaube an dich. Ich lege mein Vertrauen in deine Gnade. Ich nehme dein Geschenk an. Amen. Amen. Hey, Lieben, ist noch die Möglichkeit, nach vorne zu kommen zum Gebet. Vielleicht kannst du das Lobpreisteam einfach begleiten. Und ich lade dich ein, auch wenn du nicht hier vorne bist, entweder mit zu singen oder mit zu beten, aber eben nicht als Zuschauer hier zu sein, sondern dich bewusst zu involvieren in dem, was Gott hier tut und auch was nur er tun kann, was kein Mensch tun kann. Wir beten Jesus jetzt für das, was hier vorne passiert, aber auch für das, was in den Reihen passiert, dass wirklich deine Stimme hörbar wird. Oder dass du aufzeigst, wo du dran bist. Oder dass du befreist, dass du heilst, Vergebung schenkst, aber auch zeigst, wo wir Vergebung schenken sollen. Weil auch wir möchten vergeben. Auch wir möchten loslassen, wo uns Menschen Unrecht getan haben. Aber vor allem bete ich, dass jene, die heute hier im Saal sind und erlebt haben, vielleicht gerade vor kurzem, wie jede Sicherheit genommen worden ist. Ob es jetzt finanzielle Sicherheit ist, ob es Jobsicherheit ist. Jesus, antworte du mit Frieden. Antworte du mit deiner Gegenwart. Und verwende diese Umstände, um etwas Neues in uns zu gestalten. Etwas, das dir am Ende des Tages ähnlicher schaut. Weil wir möchten dir ähnlicher werden. Oh, wir heißen dich so willkommen, Heiliger Geist, hier im Raum. Wir heißen dich so willkommen am Livestream. Wir heißen dein Werk so willkommen. Du bist der Lebensgeber. Du bist der heilige und heiligende Geist. Du bist der, der Lügen aufdeckt in unserem Leben. Der Geist der Wahrheit, aber auch der Geist der Weisheit. Gib uns Weisheit. Weisheit, die nicht in Menschenangst gewurzelt ist, sondern Weisheit, die in deinem Wort gewurzelt ist. Hilf uns, unsere Masken abzulegen vor dir, der du uns eigentlich ohnehin durchschaust. Jesus. Komm, komm, Heiliger Geist. Hey, auch wenn du in deiner Reihe bist und merkst, du möchtest mit deinem Partner, Partnerin, Freund oder Freund beten, hey, dann hast du da dein Ministry-Team. Dann do it, mach es, absolut. Vertrau dich jemand an und bete.